Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der neue Papst hat am Tag nach seiner Wahl ein erstes Signal für die katholische Kirche gesetzt. Eindringlich warnte Franziskus vor einer Verweltlichung. Wichtigste Aufgabe sei die Verkündigung, denn nur so könne sich die Kirche weiterentwickeln, sagte er in der Sixtinischen Kapelle. Die Messe mit den Kardinälen dort am Abend markierte den Abschluss des Konklaves und den Höhepunkt des ersten Arbeitstages von Franziskus.
Erst mit diesem Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle ist das Konklave offiziell beendet. Franziskus feiert mit den Kardinälen seine erste Messe als Papst. Seine Predigt hält das neue Oberhaupt der katholischen Kirche frei. Er fordert auf, sich zur Kirche, aber auch zu den eigenen Fehlern zu bekennen. Wenn wir Jesus Christus nicht beichten, dann werden wir eine nur fromme Nichtregierungsorganisation, aber nicht die Kirche als Braut Christi. Wenn wir nicht laufen, bleiben wir stehen. Wenn man nicht auf Steinen baue, so Franziskus, dann trete das ein, was mit Sandburgen passiere. Alles bröckle und sei ohne Konsistenz, so der Papst. Dass der Argentinier alles andere als ohne Konsistenz sei, bekräftigen einen Tag nach der Wahl die beiden deutschen Kardinäle Wölki und Marx. Beide berichten unisono, dass der Papst wohl bald neue Fragenkomplexe aufwirft.
Fragen nach einer sozialen Gerechtigkeit, Fragen nach Armut, Fragen, die auch vielleicht bisher Menschenhandel, Drogenhandel und so weiter haben im Vordergrund stehen lassen.
Überhaupt bringe Franziskus frischen Wind in den Vatikan.
Es ist ein anderer Stil, eine andere Art und Weise, das Evangelium noch einmal ganz frisch und neu den Menschen nahezubringen. Und das wird man schon spüren. Also ich will ihm keine Vorschriften machen, das steht uns nicht zu. Wir wollen ihm helfen, für ihn beten. Aber ich glaube, dieser Papst ist für einige Überraschungen gut.
Das beweist Franziskus bereits am Vormittag. Der Papst fuhr ohne Eskorte mit einem einfachen Auto der vatikanischen Gendarmerie zu dem Gästehaus, wo er vor dem Konklave gewohnt hatte. Dort hat er sein Gepäck abgeholt, das Personal verabschiedet und die Rechnung bezahlt. Am Sonntag spricht er mit den Gläubigen sein erstes Angelusgebet und am Dienstag folgt die offizielle Amtseinführung.
Als erster Lateinamerikaner auf dem Heiligen Stuhl lenkt der Papst aus Argentinien die Blicke auf den Subkontinent, wo 40% von weltweit 1,2 Milliarden Katholiken leben. Angesichts der großen sozialen Probleme dort erwarten nicht nur die Argentinier, dass Franziskus dem Kampf für soziale Gerechtigkeit mehr Aufmerksamkeit schenkt.
In Buenos Aires kennen die Zeitungen heute nur ein Thema: unser Papst. Ich bin sehr glücklich. Es ist an der Zeit für einen südamerikanischen Papst. Ich glaube, er wird offener sein und näher bei den Armen und Bedürftigen. Die ganze Nacht haben tausende Katholiken ihn gefeiert. Jorge Bergoglio, Papst Franziskus. Sie setzen große Hoffnungen in ihn, wünschen sich mehr soziale Gerechtigkeit für ihren Kontinent. Als Jesuit gelobte er, arm und keusch zu leben, und er setzte sich für die ein, die am Rand der Gesellschaft stehen. Arbeitslose, Kranke, Obdachlose. Der Name Franziskus nach dem heiligen Franz von Assisi ist also für ihn Programm. Wenn es aber um katholische Moralvorstellungen geht, gilt er als konservativ. Verhütung, Abtreibung und die Homo-Ehe lehnt er ab. Auch deshalb geriet er in der Vergangenheit mit der Regierung aneinander. In einer ersten Reaktion von Präsidentin Kirchner aber keine Spur davon. Wir haben vollstes Vertrauen in seine kirchliche Mission und wir bitten Gott, ihn dabei zu unterstützen, damit eines Tages Gerechtigkeit auf der Erde herrscht. Umstritten ist allerdings die Haltung des neuen Papstes während der argentinischen Militärdiktatur. Menschenrechtler werfen ihm vor, Mitglieder seines Jesuitenordens nicht ausreichend geschützt zu haben. Beweise dafür gibt es aber nicht.
In den Reaktionen von Politik und Kirchen in Deutschland spiegelt sich die Erwartung, Franziskus werde neue Impulse setzen. Ein Augenmerk gilt dabei der Ökumene und dem friedlichen Miteinander der Religionen.
Sie freuen sich besonders, Franziskanerinnen im schwäbischen Kloster Reute. Der neue Papst hat den Namen ihres Ordensgründers angenommen. Bei Vertretern der katholischen Kirche in Deutschland hat Franziskus Erwartungen geweckt.
Er wird sicher in einer neuen Weise die soziale Frage stellen, auch bei uns, indem er uns auch auf die dritte Welt verweist, aber uns auch sensibilisiert für das, was bei uns los ist.
Tatsächlich hoffen zahlreiche Katholiken hierzulande auf Reformen, bei der Rolle der Frau in der Kirche etwa, beim Zölibat, bei der Sexualmoral. Doch Kritiker halten Franziskus für einen Konservativen, der keine Reformwunder bewirken wird.
Ich glaube, dass dieser Papst die Reformen, auf die wir hoffen, in weiten Zügen natürlich nicht erfüllen wird. Aber was toll wäre, wenn ein völlig neuer Kommunikationston einkehren würde.
Papst Franziskus weckt leise Hoffnungen, auch bei der Evangelischen Kirche Deutschlands. Sie wünscht sich ein besseres Miteinander. Er hofft sich,
dass die Kirchen der Reformation auf Augenhöhe wahrgenommen werden.
Für den neuen Papst gibt es aus der deutschen Politik vor allem gute Wünsche. Kanzlerin Merkel sieht in der Wahl eines Lateinamerikaners ein Signal.
Das zeigt auch, dass die Welt immer weiter zusammenwächst. Und wir werden sehr interessante Impulse von ihm bekommen, da bin ich mir ganz sicher.
Impulse für einen interreligiösen Dialog erhoffen sich auch Muslime und Juden in Deutschland. Die Erwartungen an den neuen Papst Franziskus sind also hoch.
Ein ausführliches Porträt des neuen Papstes in Bildern zeigen wir Ihnen auf tagesschau.de. Die Bundesregierung will für die Energiewende den Ausbau der Stromnetze deutlich beschleunigen. Neben kürzeren Planungs- und Bauzeiten soll auch der Rechtsweg verkürzt werden. Wirtschaftsminister Rösler forderte die Länder auf, Zuständigkeiten an den Bund abzutreten und den Netzausbau nicht zu blockieren. SPD und Grüne warfen Rösler vor, versagt zu haben und machten ihn für steigende Strompreise und mangelnde Versorgungssicherheit verantwortlich.
Selten ist so viel Stimmung im Bundestag. Alle wollen den beschleunigten Netzausbau. Doch die heutige Debatte darüber gerät zum Schlagabtausch über die Energiewende insgesamt. Gegenseitige Schuldzuweisungen inklusive. Der Wirtschaftsminister attackiert die Opposition.
Sie haben den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, haben nichts für unser Land getan, für neue Netze, nichts für neue Kraftwerke, nichts für erneuerbare Energien und schon gar nichts für Energieforschung oder gar Energieeffizienz. Im Gegenteil.
Die Regierung müsse nun das Versäumte aufholen. Sie will die Planungs- und Bauzeiten für Stromleitungen von 10 auf 4 Jahre verkürzen. Schwarz-Gelb habe viel angekündigt und nichts erreicht, kontert der SPD-Chef und ehemalige Umweltminister. Seine Diagnose: Totalversagen.
Steigende Strompreise, steigende Versorgungsunsicherheit, das ist das Ergebnis Ihrer Politik und nicht irgendwie von Rot-Grün oder irgendwelcher sozusagen Außerirdischen. Sie sind Minister, auch wenn Sie es manchmal nicht glauben können.
Die Grünen beklagen, Umwelt- und Wirtschaftsminister wollten mit ihrer sogenannten Strompreisbremse vielmehr den Ausbau der erneuerbaren Energien abbremsen.
Schwarz-Gelb vergeigt die Energiewende, Schwarz-Gelb gefährdet Arbeitsplätze in diesem Land. Und das, Herr Rösler, haben Sie mit dieser Rede nicht gut machen können. Sie haben gezeigt, dass Sie es nicht können.
6 Monate vor der Bundestagswahl wird der Ton rauer. Die Energiewende ist längst zum parteipolitischen Zankapfel verkommen.
Die Agenda 2010 ist noch immer eines der umstrittensten Reformprojekte. Vor genau 10 Jahren hatte Altkanzler Schröder das Konzept in einer Regierungserklärung vorgetragen. Mit den Hartz-Gesetzen wurden danach der Arbeitsmarkt flexibilisiert sowie die Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf Sozialhilfeniveau zusammengelegt. Heute wurde auf einer Veranstaltung in Berlin Bilanz gezogen.
Happy Birthday, dear Agenda.
Die Glückwünsche der Demonstranten waren ironisch gemeint. Noch 10 Jahre nach ihrer Verkündung spaltet die Agenda 2010 die SPD. Ex-Kanzler Schröder räumt Korrekturbedarf ein, steht aber zu seinem Reformprojekt, weil
durch die Agenda in diesem Land deutlich geworden ist, dass, wenn auch unter großen Schwierigkeiten, Reformprozesse nicht nur nötig, sondern auch möglich sind.
Da muss der Altkanzler damit leben, dass der politische Gegner von seiner Reform profitiert hat. Unionspolitiker loben die Agenda als großen Wurf und sind froh, dass ein Sozialdemokrat solche Umwälzungen im Sozialsystem in Angriff genommen hat.
Stellen Sie sich mal vor, ich als Kanzler hätte, als Unionskanzler, hätte diese Positionen und die Reformen durchzusetzen versucht, hätten wir nicht nur Montagsdemonstrationen gehabt.
Zur gleichen Zeit im Bundestag, die Linkspartei, die ihre Stärke nicht zuletzt dem Widerstand gegen Schröders Agenda verdankt, kritisiert die SPD-Reform als Armutsprogramm.
Durch ihr Feiern der Agenda 2010 beweisen sie nur eins, ihr Wahlprogramm ist nicht das Papier wert, auf dem es gedruckt wurde.
Von SPD bis Union ist man sich einig, dass die Agenda weiterentwickelt werden muss. Über die Richtung werden die Parteien im Wahlkampf streiten.
Die EU-Staats- und Regierungschefs reden beim Frühjahrsgipfel in Brüssel über die Folgen der Euro-Krise. Dabei geht es auch um die hohe Arbeitslosigkeit in den Krisenländern, vor allem im Süden Europas. Frankreich fordert mehr Spielraum bei den Sparvorgaben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Deutschland hingegen dringt darauf, zunächst einmal die Hilfsprogramme aus dem Wachstumspaket vom vergangenen Sommer umzusetzen.
Ein paar tausend Gewerkschaftler trommelten heute in Brüssel für Geld und Jobs und gegen das, was man Austeritätspolitik nennt, also den Versuch, durch Einsparungen die hochverschuldeten Staatshaushalte wieder in Ordnung zu bringen. Bei dem soll es nach Ansicht der Staats- und Regierungschefs der EU auch bleiben. Freilich wollen sie es dabei nicht belassen. Wir haben einige Krisengipfel gehabt. Jetzt gucken wir, was wir tun können, damit die Wirtschaft im Laufe des Jahres wieder ein bisschen wächst. Das sind Sätze, die so auch schon vor einem Jahr zu hören waren. Inzwischen wundert sich mancher, was daraus geworden ist.
Wir haben im Juni des vergangenen Jahres ein Paket von 120 Milliarden beschlossen. Ich werde heute mal fragen, wo die Ergebnisse dieses 120-Milliarden-Pakets sind. Vielen Dank.
Eine rhetorische Frage. Der Parlamentspräsident weiß, dass es die Ergebnisse nicht gibt. Ein großer Teil der Gipfeldebatte soll sich denn heute vor allem darum drehen, dass die gemeinsam gefassten Beschlüsse auch in Taten umgesetzt werden.
Wir haben einen Wachstumspakt im Sommer des vergangenen Jahres verabschiedet. Und jetzt muss es darum gehen, dass dieser Wachstumspakt auch mit Leben erfüllt wird. Das heißt, Geld ist da, es muss das Geld zu den Menschen kommen.
Die Frage ist, wie? Der südliche Teil der europäischen Familie dringt wie stets auf die Lockerung des Sparkurses und deutlich mehr Spielraum bei seinen Schulden, während der wirtschaftlich erfolgreichere Norden unermüdlich auf Reformen dringt. Es ist ein alter Streit, in dem sich die Fronten kaum verändern.
In China hat der Volkskongress den Wechsel an der Staatsspitze vollzogen. Der Chef der kommunistischen Partei, Xi Jinping, wurde zum Präsidenten bestimmt. Auf Xi, der aus einer Kaderfamilie stammt, entfielen rund 99,9% der Delegierten Stimmen. Der Führungswechsel war innerhalb der Partei ausgehandelt worden. Xi, der auch Oberbefehlshaber des Militärs ist, hat nun die machtvollsten Ämter im bevölkerungsreichsten Land der Welt inne. Reisende müssen morgen wieder mit Behinderungen an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn rechnen. Wie die Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf mitteilte, sind die Mitarbeiter im Wach- und Sicherheitsgewerbe erneut aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen höhere Löhne durchsetzen. Am Montag wollen Verdi und Arbeitgeber wieder verhandeln.
Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geht in diesem Jahr an David Wagner. Der Autor erhält die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Roman Leben. Nach Ansicht der Jury schildert Wagner darin mit Witz und Ironie den Leidensweg eines jungen Vaters, der auf eine Organspende wartet. Auf der Leipziger Buchmesse präsentieren noch bis Sonntag Aussteller aus rund 40 Ländern literarische Neuheiten.
Mit ihren Rollen prägte sie Theater, Kino und Fernsehproduktionen. Bis zuletzt stand sie vor der Kamera. Die Charakterdarstellerin Rosemarie Fendel ist gestern im Alter von 85 Jahren in Frankfurt am Main gestorben. Neben der Schauspielerei war sie auch als Regisseurin und Drehbuchautorin aktiv.
Eine Vollblutschauspielerin war sie. Rosemarie Fendel füllte die verschiedensten Rollen. Nur Mörderinnen wollte sie nicht darstellen. In der ARD war sie eine feste Größe, wie hier 2011 im Fernsehspiel Die Schwester.
Von dir gehe ich weg. Ich ziehe aus. Und wo willst du hin? Hast du gar kein Geld. Dein Leben lang hast du von meinem gelebt.
Halt den Mund! Ich spreche jetzt!
Ihre Heimat Frankfurt am Main. Von hier aus engagierte sie sich gegen rechts, etwa in der Paulskirche mit einem Gedicht von Erich Fried gegen den Hass auf Andersdenkende.
Schreibt alle hin, die ihr hasst. Schreibt einfach die Bolschewisten.
Ihre Karriere begann im Theater in München. Später holte Gustav Gründgens sie nach Düsseldorf. Im Fernsehen wurde sie bekannt als Gattin des Kommissars Erik Ode. Sie schrieb Drehbücher, führte Regie und war die Synchronstimme von Liz Taylor und Gina Lollobrigida. Sie wollte immer jung bleiben, um sich die Neugier zu erhalten.
Schauspieler sind Menschen, die haben sich ihre Kindheit in die Tasche gesteckt und spielen ihr ganzes Leben lang.
Einer der Höhepunkte von Fendels Spiel, gemeinsam mit Tochter Susanne von Borjody in Mensch Mutter.
Du warst so schön, so toll, so witzig, so geistreich.
So war sie auch im wahren Leben, dabei bescheiden und unprätentiös. Ingmar Bergmann nannte sie eine der wenigen ihrer Generation, die internationales Format besitzen.
Zum Tod von Rosemarie Fendel zeigt die ARD nach dieser Tagesschau den Film Das zweite Leben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. März.
Die Reste eines Tiefs bringen dem Südosten Deutschlands morgen noch etwas Schnee. Ansonsten macht sich vielerorts ein Zwischenhoch bemerkbar, bevor Wolken des Tiefs, das Richtung Großbritannien zieht, den Westen erreichen. In der Nacht schneit es an den Alpen sowie im Süden und Osten noch leicht, ansonsten ist es meist klar. Auch am Tag im Südosten und Osten noch etwas Schnee, vom Südwesten bis in den Nordosten zeigt sich länger die Sonne. Im Westen und Nordwesten dagegen werden die Wolken immer dichter, Schneeregen folgt. Im Westen und Nordwesten dreht der Wind auf Süd, dort am Nachmittag mäßiger bis frischer Wind mit starken Böen. In der Nacht minus 4 Grad an der Nordseeküste bis minus 15 Grad, wo es länger aufklart. Am Tag Werte zwischen minus 4 Grad im Erzgebirge und plus 5 Grad im Emsland. Am Samstag ist es im Süden und Osten freundlich, im Norden gebietsweise Regen oder Schnee, teilweise auch gefrierender Regen. Am Sonntag ist es Richtung Osten zeitweise noch freundlich, von Westen kommt Schnee und Regen auf, am Montag weiterhin durchwachsenes Wetter.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni folgende Tagesthemen für Sie. Erster Arbeitstag des neuen Papstes, welche Probleme Franziskus bewältigen muss und Mutterliebe via Internet, das Drama der ukrainischen Arbeitsmigrantinnen und ihrer Kinder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.